Schön, dass du heute wieder mit oder vielleicht auch zum allerersten Mal mit dabei bist. Ich darf dich begrüßen, hoffentlich heute Morgen auf deiner Couch, wo du deinen Kaffee genießt und dir unsere Predigt reinziehst. Wir sind in einer Predigtreihe, die da heißt Überrascht von Freude. Wir gucken in den Philipperbrief hinein und das ist wirklich ein spannendes Thema. Paulus schreibt diesen Brief, er sitzt eigentlich im Knast, im Gefängnis und schreibt an eine Gemeinde und das gibt etwas sehr Überraschendes in diesem Brief. Er ist ja eigentlich, hat schlechte Umstände, in denen er da gerade sitzt und trotzdem kommt da ganz viel Positives durch. Ist so ein bisschen wie so ein Überraschungsei. Also wer mag das nicht? Man hat die harte Arbeit des Schokoladeessens und man freut sich auf irgendetwas, was da drin liegt, packt es aus und die unterschiedlichsten Dinge von kleinen Figuren, von kleinen Basteleien, alles ist drin. Und der Philipperbrief ist auch so ein richtiges, ja nicht Überraschungsei, aber etwas, was Freude in einem weckt. Man ist überrascht von Freude, man erwartet eigentlich etwas anderes und man könnte etwas an, naja, Niedergeschlagenheit, Frustration oder vielleicht auch Wut, vielleicht auch Zynismus von einem Paulus erwarten, der in einer schwierigen Situation ist, aber man wird überrascht davon, weil so viele positive Dinge von ihm aufgezeigt werden. Er richtet seinen Blick und den der Leser auf etwas, was Freude bereitet. Wir sind heute in Part 4 von 8, haben in den letzten Wochen uns schon die unterschiedlichen Aspekte angeschaut. Immer wieder etwas, wo Paulus den Blick darauf richtet, was eigentlich Freude in uns auslöst. In den Zeilen, die wir uns heute anschauen in diesem Brief und unter die Lupe nehmen, beschäftigen wir uns mit zwei Personen, die Paulus sehr nahe gestanden haben. Man könnte auch sagen, sie sind Freunde für ihn gewesen. Ja, sogar noch mehr, aber da kommen wir später zu. Paulus schreibt das aber nicht einfach so. Er schreibt nicht einfach so etwas über Menschen, die ihm wertvoll sind, sondern er hat eine Absicht damit. Er schreibt ja an eine Gemeinde und empfiehlt diese beiden Männer der Gemeinde. Er hat also eine Absicht dahinter. Man könnte fast so sagen, eine Art Arbeitszeugnis, was er dort ausstellt oder ein Freundeszeugnis. Nun ist es ja so, wenn du dich vielleicht schon mal ein Arbeitszeugnis bekommen hast, dann stand da hoffentlich was ganz Gutes drin. Es gibt ja immer so Formalien. An sich klingt das alles gut, auch wenn die Bewertung in Wirklichkeit schlecht ist. Man kann sich drüber freuen, wenn es dort heißt, der Mitarbeiter erledigte seine Aufgaben stets selbstständig und mit äußerster Sorgfalt und Genauigkeit. Das Eins mit Sternchen und jeder neue Arbeitgeber wird dich mit Kusshand nehmen. Wenn da nun steht, der Mitarbeiter bemühte sich im Allgemeinen den Anforderungen zu entsprechen, klingt das ja gar nicht so schlecht, aber es meint eigentlich, das war nichts. Eher die 5. Nun, Paulus stellt ein Zeugnis aus für seine Mitarbeiter, was mehr als eine 1 mit Sternchen ist. Und nun, ja, geht es um Mitarbeiter von ihm, die er in eine Gemeinde schickt, aber es wird deutlich, dass sie viel, viel mehr sind. Sie sind Freunde für ihn und für uns, da wollen wir heute drauf schauen, was eigentlich eine Freundschaft ausmacht. Was sind gute Freunde? Wie kann eine Freundschaft gewinnend sein für mich, für die Menschen um mich herum? Lass uns mal in den Bibeltext reinschauen, der steht in Philipper 2, die Verse 19 bis 30. Es sind einige Verse und ich lese sie uns mal vor. Du darfst gerne wieder einen Schluck aus deiner Tasse Kaffee nehmen. Da heißt es, übrigens hoffe ich im Vertrauen auf den Herrn Jesus, Timotheus schon bald zu euch schicken zu können. Das wird nicht nur euch neuen Mut geben, sondern auch mir, weil ich durch ihn erfahren werde, wie es um euch steht. Ich habe nämlich keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Den anderen geht es allen nur um sich selbst und nicht um die Sache Jesu Christi. Ihr wisst ja selbst, was für ein bewährter Mitarbeiter Timotheus ist. Wie ein Sohn an der Seite seines Vaters, so hat er mit mir zusammen dem Evangelium gedient. Ihn also hoffe ich, so bald wie möglich zu euch zu schicken. Nur muss ich erst einmal abwarten, bis ich sehe, wie es mit mir weitergeht. Und im Vertrauen auf den Herrn bin ich überzeugt, dass auch ich selbst euch bald besuchen kann. Allerdings habe ich es für notwendig gehalten, Epaphroditus zu euch zurückzuschicken. Mein Bruder und Mitarbeiter, der Seite an Seite mit mir für den Glauben gekämpft hat. Von euch dazu beauftragt, hat er mir in meiner gegenwärtigen Notlage geholfen. Aber er sehnte sich nach euch allen und war darüber hinaus in großer Unruhe, weil ihr von seiner Krankheit gehört hattet. Ja, er war wirklich krank, so krank, dass er beinahe gestorben wäre. Doch Gott hatte Erbarmen mit ihm und nicht nur mit ihm, sondern auch mit mir. Denn er wollte nicht, dass ich einen Kummer nach dem anderen erlebe. Ich schicke ihn jetzt also so schnell wie möglich zu euch zurück. Denn habt ihr die Freude, ihn wiederzusehen, und ich muss mir weniger Sorgen machen. Heißt ihn als euren Bruder ganz herzlich willkommen. Menschen wie ihm können ihn nicht genug Achtung entgegenbringen. Denn dass er an den Rand des Todes geriet, lag an seinem Einsatz für die Sache Christi. Er hat sein Leben aufs Spiel gesetzt, um mir den Dienst zu leisten, den ihr selbst mir nicht erweisen konntet. Was macht eigentlich eine tiefe Freundschaft aus? Ich meine, viele von uns haben hunderte, vielleicht sogar tausende Freunde irgendwo auf Facebook, Instagram und Co. Wir sind so vernetzt wie noch nie, haben Möglichkeiten, wenn nicht gerade Kontaktbeschränkungen verordnet wären, die keine andere Generation vor uns hatte. Wir uns stehen alle Möglichkeiten offen, wir können mit Menschen in Interaktion treten, und doch mag manch einer in Wirklichkeit nicht einen einzigen wahren Freund haben. Denn manchmal sieht unser Leben doch eher so wie auf diesem Bild hier aus. Wir Menschen sind alle auf Beziehungen angelegt, und egal wie introvertiert du auch sein magst, wir alle brauchen das Gegenüber. Wir brauchen Beziehungen zu anderen Menschen. Vielleicht nicht so die große Masse um dich herum, vielleicht schätzt du auch zutiefst die Zeiten, in denen du einfach für dich sein kannst, wo du auftankst. Und doch kommen wir alle nicht ohne Menschen aus, denen wir uns anvertrauen können, von denen wir Zuneigung bekommen und denen wir auch eine Zuneigung geben können. Aber da steckt etwas, und das wirst du vielleicht schon gemerkt haben, auch in deinem Leben, da ist etwas in uns, was tiefe Beziehungen entweder verhindert oder sie anfechtet, sodass wir dort immer in einem Spannungsfeld sind. Und dieses Etwas, das ist unser Ego. In den Zeilen von Paulus heißt es: Ich habe keinen wie Timotheus, der in allem so mit mir übereinstimmt und der sich, wenn er zu euch kommt, so aufrichtig um eure Belange kümmern wird wie er. Und dann der Satz von Paulus: Den anderen geht es allen nur um sich selbst. Allen anderen, gut, etwas pauschalisierend, lieber Paulus, aber egal, das soll nicht unser Thema sein. In erster Linie geht es um mich. Paulus sagt, es sind so viele andere, denen geht es einfach nur um sich. Die haben nur ihr eigenes Interesse im Sinn. Ihr eigenes Ego ist das, was immer vorne steht, was sie vor sich her schieben. Ihre eigenen Bedürfnisse. Da heißt es, ich brauche etwas. Ich habe Nöte. Ich habe dieses, ich habe jenes. Ich brauche einen Freund. Und das ist nicht etwas, was nur unsere Selfie-Generation betrifft. Wir wünschen uns zwar tiefe Beziehungen und Freundschaften, und doch finden und halten wir sie nur schwer oder auch gar nicht. Wie so Stachelschweine im Winter. Ich fand dieses Bild toll, da sind Stachelschweine, und weil es kalt ist, wollen sie aneinander kuscheln, und im Winter muss man sich ja irgendwie wärmen, aber diese Stacheln pieksen gegenseitig so sehr, dass man doch wieder auf Abstand geht. Magst du noch einen Beweis für unser selbstzentriertes Leben haben? Nimm mal ein Gruppenfoto, auf dem du selbst zu sehen bist. Als du das erste Mal in Händen gehalten hast, auf was hast du geschaut? Auf dich selbst. Genau. Und dann sind wir auch noch der Meinung, wenn meine Haare gut liegen, wenn ich ein nettes Lächeln darauf habe, dann ist das Foto doch gut geworden. Egal wie die anderen aussehen, die sollen sich nicht so anstellen. Wenn ich gut abgelichtet bin, dann ist das Foto 1A. Vielleicht gucke ich noch nicht mal auf die anderen, sondern habe nur mich im Fokus. Da ist dieser Reflex in uns, der tiefe Beziehungen immer wieder verhindert. Dieser Ego-Reflex, Selbstbezogenheit. Und unser Ego funktioniert ja so, es will gefüttert werden. Und wenn wir das nicht verstehen, dann wirkt sich das immer wieder negativ auf all unsere Beziehungen aus. Unser Ego ist wie so ein Staubsauger. Mit dem kann man durch die Gegend laufen, hat auch unterschiedliche Stärken. Und es ist immer auf der Suche, braucht immer etwas, womit es gefüttert werden will. Dieser Beutel ist nie voll bei unserem Ego, das ist schon erstaunlich. Es ist immer hungrig nach Aufmerksamkeit, Zuneigung, Liebe. Und das Ding ist, je stärker die Saugleistung ist, je mehr ich einfordere, je mehr ich danach hasche, umso eher wird mein Gegenüber auf Abstand gehen. Weil es nichts Schönes ist, ausgesaugt zu werden. Es ist unangenehm. Da ist etwas in uns, was gefüttert werden will. Aber vielleicht wirst auch du schon festgestellt haben, dass egal wie viele Facebook-Freunde ich haben mag, egal wie viele Likes unter meinem neuen Statusbild sind, egal wie viel Anerkennung ich von meinen Mitarbeitern, von meinen Vorgesetzten, von wem auch immer bekomme, es bleibt eine Leere in mir. Es kann nicht gefüllt werden. Dieser Staubsauger ist unermüdlich dabei, etwas einzusammeln und trotzdem bleibt es leer. Es wird vielleicht mal gefüllt, ein bisschen, aber es reicht nie aus. Es ist immer eine Leere da. Der Grund dafür ist, dass wir bei Menschen suchen, was wir bei Menschen gar nicht finden können, sondern allein bei Gott. Jesus lädt uns ein, einen Prozess zu gehen und Gottes Charakter ähnlicher zu werden. Nicht von heute auf morgen, sondern in einem andauernden Prozess, in dem Gottes Gedanken, die er hat über unser Leben, Gedanken wie einer soll den anderen höher achten als sich selbst oder Gedanken wie wer der Größte sein will, soll zum Diener aller werden. Dass das nicht nur nette, fromme Worte sind, sondern dass das etwas in meinem Charakter bewirkt, dass es meinen Charakter prägt, dass es ihn neu prägt. Und das sind ja Gedanken, die meinem eigenen Ego völlig entgegenstehen. Aber Gott verspricht, wenn ich diese Prinzipien lebe, wenn ich mich darauf einlasse, wenn ich mich verändern lasse, in seine Gedanken, in seine Vorstellungen hinein, dass ich dann tiefe Freundschaften und Beziehungen erleben kann, dass ich sie finden kann. Und dann schauen wir uns diesen Brief von Paulus an und wir finden bei Timotheus und Epaphroditus Eigenschaften, die genau in diese Kerbe schlagen. Da will ich nachher auch noch kurz drauf eingehen. Die Bibel ermutigt uns, unsere Freunde weise zu wählen, darüber nachzudenken und das nicht einfach geschehen zu lassen. Also nicht einfach das Leben laufen zu lassen. Manchmal denken wir ja, Freundschaften ergeben sich irgendwie im Fußballverein, beim Kegeln, auf der Arbeit, in der Gemeinde. Einfach so. Aber die Bibel ermutigt uns, weise zu sein und Freundschaften bewusst auszuwählen. Warum? Weil Gott eine Absicht mit unserem Leben verfolgt. Er sagt nicht, dein Leben läuft einfach dahin, sondern er hat ein Ziel, eine Zielsetzung, wo er möchte, dass du dort hineinwächst. In Epheser 4, Vers 13 heißt es, das soll dazu führen, dass wir alle in unserem Glauben und in unserer Erkenntnis von Gottes Sohn zur vollen Einheit gelangen. Und dass wir eine Reife erreichen, deren Maßstab Christus selbst ist in seiner ganzen Fülle. Jesus ist der Maßstab, die Messlatte. Und zwar nicht nur 50%, ich meine, da liege sie ja schon hoch genug, wer will denn das erreichen? Sondern in seiner ganzen Fülle, also komplett. Und das ist Gottes Plan für einen jeden Menschen. Dass wir diese geistliche Reife erreichen, die Jesus vorgelebt hat. Wie funktioniert denn der Mensch? Naja, wir kommen nicht fertig auf die Welt. Wir müssen alle Dinge lernen. Wir lernen zu essen, wir lernen zu laufen, wir lernen zu sprechen, wir lernen zu hören. Und dann müssen wir, und das dauert meistens das ganze Leben lang, wir müssen auch noch den anderen verstehen. Die größte Kunst überhaupt. Also es ist Gottes Design in uns angelegt, dass wir prozesshaft lernen als Menschen. Und auch in diesem Veränderungsprozess hin in sein Bild verwandelt zu werden. Jesus immer ähnlicher zu werden, ist es etwas Prozesshaftes. Nicht nur diese physischen Schritte laufen zu lernen, sondern auch in unserem geistlichen Leben. Die Bibel spricht von einer Neuschöpfung. Das heißt, ich entscheide mich für ein Leben mit Jesus Christus und in mir entsteht etwas Neues und dieses Neue muss wachsen. Das ist nicht von heute auf morgen da. Es ist nicht, dass du dich für Jesus entscheidest und morgen bist du schon genauso wie er. Sondern es ist ein Prozess, den Gott mit uns gehen möchte, wo er uns auch schleifen möchte, wo er uns verändern möchte und mehr in sein Bild hineinprägen will. Fromm ausgedrückt, ein Prozess der Heiligung. Nun mag das ganz schön bedrückend auch irgendwie sein, aber ich finde das Entspannende daran ist, dass Gott mich damit nicht allein lässt, sondern er hat mir eine Hilfe an die Seite gestellt und ich finde es unglaublich entspannt, dass Gott nicht darauf aus ist, dass ich ein frommer, braver, harmloser und langweiliger Mensch werde. Ganz und gar nicht. Sondern, dass ich die beste Version meiner selbst werde und somit tiefe Beziehungen zu ihm und zu anderen Menschen wieder möglich werden. Warum nun rät die Bibel uns im Kontext dieser Zielsetzung Gottes, denn unsere Freunde weise auszuwählen? In Sprüche 13, Vers 20 heißt es, wenn du mit vernünftigen Menschen Umgang pflegst, wirst du selbst vernünftig. Wenn du dich mit Dummköpfen einlässt, schadest du dir nur. Man kann es auch anders ausdrücken. Zeig mir deine Freunde und ich sage dir, zu wem du dich entwickeln wirst. Man sagt ja auch, du bist oder du wirst der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst. Das bezieht sich ja nicht auf die Körpergröße. Und ich hoffe auch ansonsten trifft das nicht immer so 100% zu. Ich verbringe viel Zeit mit meinen Kindern und ich hoffe, dass ich bestimmte Verhaltensweisen, die sie noch an den Tag legen, schon ablegen konnte. Aber da ist etwas. Freunde prägen mich. Sie haben einen unglaublichen Einfluss auf mein Leben. Menschen, mit denen ich Zeit verbringe, mit denen ich etwas an Leben teile. Wie funktioniert das eigentlich, unsere Persönlichkeitsentwicklung? Ich habe dir mal eine vereinfachte Darstellung dafür mitgebracht. Die wird gleich hier eingeblendet. Dieser große Kreis, den du hier siehst, der zeigt das Potenzial deiner Persönlichkeitsentwicklung. In all diese Bereiche, in dieses ganze Feld hinein, kannst du dich entwickeln. Das ist groß und das kann in alle Richtungen gehen. Sowohl positiv als auch extrem destruktiv. Denn in jedem von uns stecken Abgründe, wo du denken magst, boah, habe ich das gerade wirklich gedacht oder habe ich das wirklich getan? Man sagt, in einem jeden Menschen oder ein jeder Mensch ist in der Lage, zum Mörder zu werden. Aber auch ein jeder mag, in einem Bild gesprochen, zu Mutter Teresa werden. Es hat etwas mit unserer Persönlichkeitsentwicklung zu tun. Der innere Kreis, das ist Gottes Idee, das ist seine Absicht für dein Leben. Eine Freiheit zu erleben, tiefe und geheilte Beziehungen, versöhnt mit ihm zu sein, die beste Version deiner selbst. Dann siehst du ja diesen schwarzen Kreis. Das ist so dein Lebensstand heute, der Status quo. Der dritte Kreis zeigt etwas, wo ich gerade stehe. Da ist einiges von Gottes Absichten vielleicht schon drin und in anderen Teilen ist noch einiges an Entwicklungsbedarf. Und nun prägen mich die unterschiedlichen Faktoren. Das kann man sicherlich auch noch mal erweitern. Man kann es auch detaillierter aufstellen. Es soll nur ein kurzer Exkurs sein. Wie funktioniert das eigentlich? Wie werde ich eigentlich neu geprägt? Und welche Rolle spielen dabei meine Freunde? Das, was uns prägt, ist auch unser Erbe. So als erster Punkt. Durch meine Eltern wird etwas in mich hineingelegt. Da ist etwas natürlich an Ähnlichkeit, also an körperlichem Erbe, an den Genen, die Erbanlagen, da ist etwas drin. Vielleicht hast du die gleiche Nase, die gleichen Ohren. Aber da ist auch etwas an seelischem Erbe, an geistlichem Erbe in einem drin. Verhaltensweisen, die ich übernommen habe oder auch bestimmte Anfälligkeiten, vielleicht für Krankheiten. Da ist etwas in uns drin, auch an geistlichem Erbe, wo etwas hineingelegt wird, wo gute Aussprüche sind über deinem Leben. All das ist etwas, was eine Prägung in meinem Leben hat. Das Interessante darin ist aber, gerade wenn ich über die negativen Dinge nachdenke, dass Gott nicht der Meinung ist, dass mich dieses Erbe definiert. Ich bin nicht so wie meine Eltern. Ich muss auch nicht so werden, oder vielleicht sollte ich auch so werden. Ich will das gar nicht so negativ betonen. Ja, Erbe prägt mich, aber es definiert mich nicht. Ich will das an einem kleinen Beispiel deutlich machen. Wenn du 1 Million Euro erbst, dann definiert dich das nicht. Sondern wie du damit umgehst, das ist etwas, was deine Persönlichkeit ausdrückt. Neben dem Erbe ist auch meine Biografie etwas, was mich prägt. Alles, was in das Thema Biografie reinfällt. Das sind Lebensereignisse wie Schicksalsschläge. Die einschneidenden Lebensereignisse haben Einfluss auf mich. Aber auch hier entscheide ich, in welche Richtung sie mich eigentlich bewegen. Es sind nicht die Erlebnisse an sich, die mich in eine Richtung schieben, sondern die Art, wie ich damit umgehe. Auch hier macht die Bibel an ganz vielen Lebensgeschichten deutlich, es sind nicht die Lebensereignisse als solche, die mich definieren, sondern mein Umgang damit. Ich habe die Entscheidungsfreiheit und die Entscheidungsvollmacht, mit diesen Ereignissen umzugehen, und sie in eine Richtung zu lenken. Unter Biografie fällt beispielsweise auch meine Berufswahl, ob ich nun 8 Stunden auf dem Bau mit den harten Jungs arbeite, wo in der Baubute die hautfarbenen Poster hängen. Das prägt mich irgendwie, da mag etwas, das mag mich beeinflussen. Oder ob ich nun im Kindergarten arbeite und 25 Kinder um mich herum habe. All das hat Einfluss auf mein Leben. Aber auch hier nicht die äußeren Umstände sind schuld an etwas oder begünstigen. Ja, sie mögen vielleicht etwas begünstigen im positiven Fall. Aber ich habe die Möglichkeit zu entscheiden, wie ich mit Dingen umgehe und in welche Richtung etwas macht. Die Gesellschaft ist so der dritte Punkt. Auch das prägt mich. Sie nimmt Einfluss auf mein Denken. Je nachdem, in welcher Kultur du aufgewachsen bist, hast du vielleicht ein unterschiedliches Verständnis von Gut und Böse. Unsere Medien prägen uns ganz stark damit, was eigentlich normal ist. Aber wer definiert das eigentlich? Je nachdem, wo du aufgewachsen bist, in welcher Kultur, hast du unterschiedliche Vorstellungen davon. Es sind für dich unterschiedliche Dinge normal, das Raster, in dem man sich bewegt. Und ja, mein Gegenüber oder meine Gegenüber, müsste man sagen. Am meisten prägt mich mein Partner. Wenn ich nicht mit mir, ja, mit meiner Frau verheiratet wäre, sondern mit irgendeinem anderen Menschen, wäre auch ich ein anderer Mensch. Sie hat unglaublichen Einfluss auf mich. Und zu diesem Gegenüber gehören eben auch enge Freunde. Und weil sie so einen Einfluss haben auf die Zielsetzung, die Gott mit meinem Leben hat, rät er mir, meine Freunde mit Bedacht auszuwählen. Und zwar nicht nach dem gemeinsamen Hobby, das sich im Laufe des Lebens ja übrigens auch noch recht häufig ändert. Und wenn das Hobby weg ist, mag auch manch eine Freundschaft auf einmal sich verändern und der Freundestatus ist auf einmal auf schwarz gestellt oder auf ist weg. Sondern die Bibel rät uns dazu, nach anderen Kriterien Ausschau zu halten. Jetzt geht es ja nicht darum, zu sagen, okay, ich möchte Freundschaften verändern, ich möchte Menschen fallen lassen, Kontakte abzubrechen. Und diesen Punkt möchte ich betonen und vorwegschieben, bevor wir uns nochmal bei Timotheus und Epaphroditus anschauen, welche Kriterien Paulus dort eigentlich aufzählt. Ich möchte diesen Punkt unterstreichen, zu sagen, es geht darum, selbst ein Freund zu sein für andere, ein Freund, den ich mir selbst wünschen würde. Und ja, auch das Bewusstsein zu haben, Menschen um mich herum prägen mich. Das zu reflektieren und raufzuschauen, wie werde ich mich wohl in dieser Zeit entwickeln, in den nächsten Jahren. Ich habe bei Timotheus und Epaphroditus 3 Kriterien mal rausgezogen, so überschrieben, wo ich sage, das hat etwas damit zu tun, wie Freundschaften gelingen. Das erste ist Werte. Was ist mir wichtig im Leben? Wofür stehe ich? Haben wir im Grundsätzlichen eigentlich die gleiche Wertebasis? Über Timotheus schreibt Paulus, ich habe keinen, der in allem so mit mir übereinstimmt. Das klingt schon ziemlich deutlich und vielleicht auch etwas überspitzt. Man könnte ja denken, die haben immer die gleiche Meinung. Das bezweifle ich aber. Und Timotheus war auch kein Kopfnicker. Aber das, was sie gleich hatten, wo sie drin übereinstimmten, war ihr Wertekanon. Ich glaube, das ist für tiefe Freundschaften und insbesondere auch bei partnerschaftlichen Beziehungen sowie in der Ehe absolut maßgeblich. Wenn du nicht die gleichen Wertmaßstäbe teilst wie dein Partner, dann überleg dir doch bitte 3-mal, ob diese Beziehung langfristig Bestand haben kann. Ob die Beziehung überhaupt gut ist. Also ist natürlich die Frage, an welchem Moment man gerade in dieser Beziehung steht. Wenn du schon 20 Jahre verheiratet bist, dann stell das bitte nicht in Frage, sondern überlege, wo du dich ändern kannst. Werte meint nicht, den gleichen Fußballverein anzufeuern. Meint auch nicht, den gleichen Bildungsstand zu haben oder aus der gleichen Kultur zu stammen. Es meint auch nicht, die gleichen Lobpreislieder gut zu finden oder den gleichen Stil eines Gottesdienstes. Ja, da braucht es eine gute Konfliktfähigkeit, da miteinander zu ringen. Aber wenn beispielsweise Werte wie Treue, Ehrlichkeit, Loyalität sehr unterschiedlich im Wertesystem verankert sind und dort kein Aufeinanderzugehen ist, wohin soll das dann führen? Der zweite Punkt, den wir in diesem Text lesen können und den ich in einer Freundschaft für extrem wichtig finde, ist der des Charakters. Und auch da als erstes wieder in den Spiegel geschaut, nicht auf die Freunde, welchen Charakter sie denn haben, sondern auf mich, was für ein Freund möchte ich sein? Und im zweiten Schritt zu sagen, okay, von welchem Menschen, mit welchem Charakter will ich mich prägen lassen? Charakter, ich habe mal 2 Definitionen mitgebracht. Charakter ist das, was man hat, wenn keiner zuschaut. Und das zweite, Charakter ist das, was vom Menschen übrig bleibt, wenn es ungemütlich wird. Zum Thema Charakter gibt es viele Definitionen, viele Zitate. Die beiden fand ich ganz gut. Oder das Bild von einer Zitrone. Du magst eine Zitrone orange anmalen können. Und von außen sieht sie aus wie eine Orange. Aber in Drucksituationen, Wenn du Druck ausübst auf diese scheinbare Orange, kommt kein Orangensaft raus, sondern Zitronensaft. Das ist unser Charakter, auch in Drucksituationen. Was kommt raus? Was bleibt übrig, wenn es ungemütlich wird? Was ist da, wenn keiner zuschaut, wenn kein Beifall da ist? Über Timotheus schreibt Paulus, dass er sich bewährt hat, dass er wie ein Sohn für ihn ist. Ephroditus bezeichnet er als Bruder. Beide sind nicht um sich besorgt. Keiner von ihnen fährt mit dem Ego-Staubsauger durch die Gegend, der unbedingt irgendwie seinen Beutel füllen muss. Sondern sie erweisen sich als geistlich reif und stellen sich in den Dienst von Paulus und von der Gemeinde in Philippi. Ihre Sorge gilt nicht ihrem eigenen Wohlergehen, sondern dem der anderen. Beide sind opferbereit. Ephroditus hat um der Sache willen fast sein Leben verloren. Paulus schreibt, an seinem Einsatz für die Sache Christi geriet er an den Rand des Todes. Und Timotheus begibt sich mit Paulus ins Gefängnis, ist an seiner Seite, auch wenn das für ihn Nachteile bedeutet. Da zeigt sich sein Charakter. Beide Männer sind lernbereit. Sie wollen sich weiterentwickeln, nicht stehen bleiben. Das wird auch deutlich dadurch, dass Paulus der Mentor, der Lehrer, der geistliche Vater von Timotheus war. Er bezeichnet ihn als Sohn und drückt dadurch aus, dass er Verantwortung für ihn trägt, auf Timotheus Weg zu einem erwachsenen Jünger Jesu. Und der dritte Punkt, den hättest du vielleicht auch als erstes erwartet, Jesus Christus als gemeinsames Fundament. Ich glaube, dass du als Jesus-Nachfolger unbedingt Freunde haben solltest, die mit dem Glauben nichts am Hut haben, die keine Christen sind. Aber deine engsten Freunde, dein engster Freund sollte die gleiche Basis, das gleiche Fundament haben wie du. Jesus Christus, der durch seinen Tod am Kreuz die Grundlage für Vergebung, für Versöhnung, für Veränderung gelegt hat. Es ist eine andere Dimension, die dort Menschen miteinander verbindet. Jesus Christus ist das beständige Fundament, was nicht weicht, was nicht ein gemeinsames Hobby ist, sondern was das Fundament meines Lebens ist. Und wenn wir hier das Gleiche haben, wird es uns immer wieder zusammenführen. Ist das, was uns verbindet, ist das, was alles möglich macht. Ich will dich ermutigen, sei dieser Freund, den du selber gerne hättest, weil es fängt immer mit mir an. Und ich will dich ermutigen, so einen kleinen Freundschaftscheck-up zu machen. Mal zu überlegen, wie tief sind eigentlich meine Freundschaften und was kann ich dafür tun, damit sie an Qualität gewinnen. Die zweite Frage, welche Werte teilen wir eigentlich miteinander? Es ist mehr als ein Hobby, die Freundschaft, die wir haben. Dem auf dem Grund zu gehen, nachzuforschen, zu überlegen, miteinander darüber zu sprechen, weil auch das bedeutet, unsere Freundschaft gewinnt an Tiefe. Die grundsätzliche Frage ist, Jesus Christus eigentlich unser gemeinsames Fundament? Selbst wenn ihr beide Christen seid oder zu dritt, zu viert, zu fünft, wie auch immer eure Freundschaften aussehen, ist es das, was unser gemeinsames Fundament ist? Und dann die Charakterfrage. Welche Charaktereigenschaften dürfen meine Freunde eigentlich von mir lernen? Und was darf ich von ihnen lernen? Wo darf ich mich in den nächsten Jahren hin entwickeln? Ich mag noch beten für diese Woche und für deine Freundschaften. Himmlischer Vater, ich danke dir dafür, dass du so gute Absichten mit unserem Leben hast. Danke dafür, dass du uns nicht allein auf dieser Welt hast rumlaufen lassen, sondern dass es immer in deiner Grundidee war, mit Menschen Beziehungen zu leben, da wo tiefe Freundschaften möglich sind. Und ich möchte dich bitten, dass du jedem, der zuhört, vor Augen führst, wo tiefe Freundschaften möglich sind, wo es gut ist, sich weiter zu investieren. Und ich bitte dich um deinen Segen für die kommende Woche. Amen. Tschüss.